Ja, vielen herzlichen Dank für den echt super Lobpreis. Habe ich sehr genossen und ich finde, also bei mir hat er zumindest schon ganz schön viel Glauben geweckt. Und das ist auch das Thema, um was es heute geht. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch predigen darf. Und Christoph hat ja letzte Woche schon diese kleine Mini-Predigtreihe begonnen, DNA. Also wo es darum geht, was für eine DNA eine Gemeinde hat. Und er hat da mit dem Thema Gnade angefangen. Und ich bin froh, dass er da sozusagen schon mal eine gute Grundlage gelegt hat. Ich gehe davon aus, dass ich hier heute auch gnädig bei euch empfangen werde, wenn ich hier zum ersten Mal predigen darf. Und jetzt heute eben der zweite Teil zum Thema Glaube. Und vielleicht kurz nochmal, warum sprechen wir in dem Zusammenhang von DNA einer Gemeinde? Jeder Organismus hat ja eine einzigartige DNA, die bestimmt, wie er aussieht, wie er funktioniert, wie er sich entwickelt. Und Mediziner und Biologen, die können ja heutzutage die DNA sequenzieren und analysieren und was weiß ich nicht alles. Aber für uns, sage ich mal, normale Menschen, da wird die DNA ja vor allem sichtbar. Also zum Beispiel im Aussehen von anderen Menschen oder auch im Verhalten von jemandem. Also es geht darum, was uns ausmacht, wofür wir stehen und was wir sozusagen von verströmen. Und die meisten von euch, die kennen mich noch nicht oder zumindest noch nicht gut. Aber ihr habt euch vielleicht ja in den letzten paar Sekunden schon den ersten Eindruck von mir gemacht oder damals bei dem Gemeindeforum vor ein paar Wochen. Also so, was könnte meine DNA sein? Hat vielleicht so eine erste Idee. Und ich will da gern einfach noch ein paar mehr Dinge zu mir sagen. Also ich lebe seit gut 10 Jahren in Stuttgart. Davor habe ich längere Zeit in Düsseldorf gelebt. Aber eigentlich komme ich aus München, bin da geboren und aufgewachsen. Das hättet ihr jetzt vielleicht von meiner Sprache her nicht gemerkt oder gedacht. Aber ich bin tatsächlich ein echtes Münchner Kindl und das gehört auch zu meiner DNA. Und so die Themen Gemeinde und auch Wachstum im Glauben, die liegen mir eigentlich schon seit meinem späten Teenageralter auf dem Herzen und haben mich dann auch beruflich immer wieder beschäftigt und geprägt. Obwohl ich eigentlich sowas recht Unspezifisches wie Sprachen studiert habe, also Englisch, Französisch und Deutsch. Und ich bin jetzt seit gut 2 Jahren mit einer Teilzeitstelle bei Doxadeo angestellt zu 40% und bin da vor allem verantwortlich für die Themen wie Jüngerschaft, Leiterentwicklung oder auch Predigt und Predigtentwicklung. Und mit den anderen 60% bin ich bei der Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft und bin da zuständig für die internationalen Partner, die wir finanziell unterstützen, damit da Projekte weltweit rund um die Bibel durchgeführt werden können. Und ja, ansonsten in meiner Freizeit bewege ich mich gern draußen in der Natur. Gerade gestern habe ich einen Trailrun gemacht und wandern, joggen oder auch Fahrrad fahren. Soweit ein bisschen was zu meiner DNA, zumindest das, was ich darüber sagen kann. Und ein bisschen mehr werdet ihr bestimmt noch weiter erspüren und ich freue mich, wenn wir uns da auch in der nächsten Zeit noch besser kennenlernen. Und eben auch als Jesus-Nachfolger und dann im größeren Kontext von Gemeinde haben wir ja eben eine DNA, die von anderen wahrgenommen wird. Die Frage ist, wenn Menschen uns als Christen begegnen oder auch wenn sie zum Beispiel das erste Mal hier in diese Gemeinde kommen, was spüren sie dann? Was wird dann greifbar? Und Gnade ist ein Bestandteil davon, da hat der Christoph letzte Woche drüber gepredigt. Und Glaube, darum soll es eben heute gehen und dann in 2 Wochen beim Basti noch um das Thema Vertrauen. Und heute vor allem mit dem Schwerpunkt Glauben, was ist denn eigentlich, sind die Auswirkungen unseres Glaubens? Was ist das Sicht- und Greifbare daran? Und zuallererst stellt sich ja vielleicht die Frage, was eigentlich Glaube überhaupt ist. Und ich will mich hier vor allem auf das 11. Kapitel im Hebräerbrief konzentrieren und da so einen kleinen Schnelldurchlauf mit euch durchmachen. Und nehmt euch aber gerne die Zeit, auch heute Nachmittag oder im Laufe der Woche das nochmal genauer auch durchzulesen. Da steckt ganz viel drin. Und direkt am Anfang, da lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen oder Luther sagt so schön eine feste Zuversicht mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Wie können wir verstehen, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist? Wir verstehen es durch den Glauben. Durch ihn erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Zunächst mal hat der Glaube also durchaus eine rationale Komponente. Der Mensch, der erkennt, dass allein das Sichtbare keinen Sinn ergibt und schlussfolgert daraus, dass es eine weitere Dimension geben muss. Und ich finde es durchaus spannend, dass man immer wieder hört, gerade von Physikern, die sich ja viel damit beschäftigen, dass die Christen werden, weil sie eben feststellen, dass man die Welt im allerletzten nicht erklären kann. Und der Glaube hilft uns dabei, den Dingen einen Sinn zu verleihen, ganz rational. Und das ist auch gut so. Es ist gut so, dass wir mit dem Verstand auch an die Bibel und den Glauben herangehen können. Und der Glaube ist eben nicht nur was für besonders euphorische oder emotionale Menschen, sondern man kann auch ganz rational dran gehen. Und gleichzeitig ist der Glaube dann aber nicht nur eine Theorie, die irgendwo im luftleeren Raum schwebt und Dinge erklärt, sondern Glaube bedeutet auch nicht nur, dass wir zu bestimmten Überzeugungen Ja sagen, also zum Beispiel, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, auch wenn das schon mal ein guter Anfang ist. Aber der Glaube hat dann immer auch praktische Auswirkungen. Und das steckt eben auch in diesem ersten Vers, weil da steht ja, dass der Glaube praktische Konsequenzen hat, weil wir eben mit etwas rechnen. Wenn ich mit etwas rechne oder wenn ich was erwarte, dann hat das nämlich in der Regel auch Auswirkungen auf mein Verhalten, auf mein Handeln. Ich habe ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Also wenn ich da zum Beispiel damit rechne, dass es regnet, so wie heute Morgen oder ja öfter in dieser Jahreszeit, dann ziehe ich mich entsprechend regensicher an oder ich nehme einen Regenschirm mit oder in meinem Fall verzichte ich vielleicht ausnahmsweise mal auf mein Fahrrad und steige auf ein anderes Verkehrsmittel um. Es hat also Auswirkungen auf mein Verhalten. Oder auch, ich habe an einer Stelle im Unterkiefer oder an zwei Stellen im Unterkiefer keine bleibenden Zähne angelegt, sondern nur Milchzähne. Und da hat schon ganz früh eine Zahnärztin mit irgendwie Anfang 20 zu mir gesagt, rechnen Sie damit, dass Sie mal Implantate brauchen, weil diese Milchzähne eben nicht ewig halten. Und weil ich damit gerechnet habe, dass das so ist, habe ich entsprechend eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, die dann diese Zahnimplantate übernehmen kann. Also es hatte Auswirkungen, Vorsichtsmaßnahme habe ich getroffen. Oder auch, normalerweise würde ich mich jetzt nicht einfach so bei Menschen einladen und sagen, hey, ich komme mal zu euch, sondern würde irgendwie auf die Einladung warten. Aber jetzt kann es sein, dass mir bestimmte Menschen sehr vertraut sind, so wie zum Beispiel die Familie von meinem Patenkind. Da weiß ich, dass die sehr unkompliziert sind, dass ich immer bei denen willkommen bin und dass sie gastfreundlich sind. Und deswegen kann ich einfach sagen, hey, ich komme übers Wochenende bei euch vorbei und es ist kein Problem. Und das Ganze gibt es natürlich auch in der negativen Variante. Ich kann zum Beispiel damit rechnen, immer zu versagen. Und entsprechend gehe ich dann vielleicht auch schon neue Herausforderungen mit einer inneren Haltung an und erlebe dann vielleicht auch, dass ich immer wieder scheitere. Sowas nennt man dann auch eine self-fulfilling prophecy. Also das, womit ich rechne oder was ich erwarte, das hat auch Auswirkungen auf mein Verhalten und damit auf die Realität. Und beim Glauben geht es jetzt darum, dass wir eben damit rechnen, dass sich das, was wir glauben, auch erfüllt und dass das, was noch nicht sichtbar ist, dennoch real ist. Und entsprechend passen wir dann auch unser Verhalten an. Wir handeln so. Und das hat dann eben nicht nur zukünftige Auswirkungen, so nach dem Motto, irgendwann wird mich mein Glaube mal in den Himmel bringen, sondern es hat wirklich Auswirkungen im Hier und Jetzt, ja, auf meinen und deinen Alltag. Und hier in diesem ersten Vers steckt dann ja auch noch dieses Wörtchen Hoffnung, hoffen, mit der Erfüllung dessen, man rechnet mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Und da ist vielleicht ganz wichtig, hoffen hört sich ja für uns so an, ja, wir hoffen irgendwie, dass was gut wird, ganz genau wissen wir es nicht. Aber im biblischen Verständnis, da ist Hoffen und Hoffnung kein Wunschdenken oder ein vager Optimismus, sondern es ist wirklich eine Sache der Gewissheit. Weil Gott uns Dinge zugesagt hat in seinem Wort, können wir mit ihnen rechnen. Und Gott hilft uns eben, das zu sehen, was wir selbst noch nicht sehen können. Und beim Glauben sehen wir dann auch das, was noch nicht ist und handeln danach eben, weil wir damit rechnen. Glaube hat also diese rationale Komponente, er hat praktische Auswirkungen, aber, und das ist ganz wichtig, er wird immer auch persönlich. Weil wenn wir dann weiterschauen im Hebräerbrief, da im 11. Kapitel, da werden uns diese ganzen sogenannten Helden des Glaubens vorgestellt, angefangen von Abel über Noah, Abraham, Mose bis hin zu den Propheten. Und sie alle hatten in irgendeiner Form eine ganz persönliche Begegnung mit Gott. Und sie haben diesen Ruf von Gott gehört, der ihnen gesagt hat, ich will genau dich. Und die sind dann ihm gefolgt. Als kleines Beispiel nehmen wir mal Abraham raus. Gott ist mitten in sein Leben hineingebrochen. Wir wissen eigentlich gar nicht viel von ihm, aber bumm ist dann plötzlich da diese große Berufung und Verheißung. In 1. Mose 12 heißt es da, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und für Abraham stellt sich dann plötzlich diese große Frage, dieses Entweder-Oder. Glaube ich? Zuallererst glaube ich diesem Gott und dann in zweiter Linie glaube ich dem, was er da gerade sagt oder nicht. Und ich denke, das ist auch für uns immer wieder die entscheidende Frage, die Frage, vor die wir gestellt sind, auch wenn wir vielleicht schon jahrzehntelang Christen sind. Glaube ich diesem Gott jetzt wirklich und setze dann auch alles auf eine Karte oder glaube ich dem vielleicht doch nicht so ganz und sichere mich deswegen noch anderweitig ab, obwohl das nur scheinbare Sicherheiten sind, aber irgendwie bilde ich trotzdem nach so einem Gerüst, was mich irgendwie abstützen kann. Abraham, der hat geglaubt, Gott und dem, was er gesagt hat, und er ist dann von diesem Land weggegangen, das ihm scheinbare Sicherheit versprochen hat, hin in dieses unbekannte Land. Und ich weiß nicht, was vielleicht dein unbekanntes Land heute Morgen ist. Ich habe mich erinnert beim Vorbereiten der Predigt, vor einem Jahr ungefähr hatten wir nach einer längeren Pause bei Doxadea mal wieder einen Alpha-Kurs. Und dieser Alpha-Kurs, der hat wirklich alle unsere Erwartungen übertroffen. Da sind so viele richtig coole Dinge passiert. Es sind jedes Mal 12 bis 15 Gäste gekommen und es haben sich wirklich Menschen für Jesus entschieden und sind ganz viele von denen auch immer noch mit uns, mit der Gemeinde, mit Gott vor allem unterwegs. Und es war richtig, richtig genial. Und dann irgendwann Anfang dieses Jahres hat sich so die Frage gestellt, ja, wann und wie genau starten wir denn vielleicht einen neuen Alpha-Kurs? Und ich habe gemerkt, in mir war irgendwie immer so eine, ich weiß nicht, keine Ahnung, also so ein Zögern. Ich konnte mich nicht richtig darauf einlassen. Und wir waren dann mit dem Leitungsteam zusammen weg und hatten da eine intensivere Lobpreiszeit. Und während dieser Lobpreiszeit ist mir plötzlich klar geworden, dass dieses Zögern daran lag, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, ja, das kann ja nicht mehr besser werden. Das war schon jetzt so gut da vor einem Jahr, das kann jetzt einfach nicht mehr besser werden. Und ich hatte so eine Angst quasi, dass meine Erwartungen da irgendwie enttäuscht werden könnten, dass ich lieber gar keinen Alpha-Kurs mehr machen wollte, als dass es jetzt irgendwie nicht mehr so gut wird. Und Gott hat da irgendwie zu mir gesagt, hör mal, traust du mir eigentlich nichts zu? Das ist doch auch mein Kurs, das sind meine Menschen und ich kann da schon dafür sorgen, also du musst dir da gar keine Gedanken machen. Und das war für mich dann der entscheidende Punkt, dass ich gesagt habe, okay, wir wagen es wieder, wir ziehen los in das unbekannte Land. Und vor ein paar Wochen hat der neue Alpha-Kurs jetzt wieder gestartet und ist mit Sicherheit anders als der letzte. Aber ich glaube daran, dass einfach wieder richtig viel passieren wird und dass Gott große Dinge da tun wird. Und ich weiß, ihr habt auch vor ein paar Wochen einen Alpha-Kurs gestartet und will euch da einfach auch nochmal ermutigen, glaubt daran. Es passiert so viel, manches auch noch im Unsichtbaren, aber es passieren Dinge und ja, traut Gott was zu. Und wenn wir dann weitergehen, gibt es noch ein paar weitere Kostproben einfach aus diesem Kapitel, was Glaube und dieser persönliche Ruf Gottes alles bewirkt. Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Oder Vers 11. Wie kam es, dass Abraham noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. Vers 22. Wie kam es, dass Josef kurz vor seinem Tod vom Auszug der Israeliten aus Ägypten sprach, der damals noch in weiter Ferne lag? Der Grund dafür war sein Glaube. Und dann Vers 27. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Und immer wieder, da klingt es auch in diesen Versen an, dass Glaube wirklich diese Dimension des noch nicht Sichtbaren hat. Das Unheil war noch nicht zu sehen. Der Auszug der Israeliten, der lag noch in weiter Ferne. Aber der Glaubende sieht es eben schon und er handelt dann auch. Ich habe irgendwo den schönen Satz gelesen: Glaube gibt den unsichtbaren Dingen Realität, sodass wir in der Überzeugung ihrer Wirklichkeit handeln können. Glaube gibt den unsichtbaren Dingen Realität, sodass wir in der Überzeugung ihrer Wirklichkeit handeln können. Oder anders gesagt, wir sehen eben schon, was noch nicht da ist, und handeln entsprechend. Und auch unser Bezugspunkt, nämlich Gott, der ist ja nicht sichtbar, stand auch in den Versen. Und dennoch können wir eine Beziehung zu ihm haben, weil genau das ist ja das großartige Geschenk dieses Glaubens. Abraham wusste, dass dieser Gott vertrauenswürdig ist. Mose sah auf den, der unsichtbar ist. Und auch wir dürfen dem vertrauen, der nicht sichtbar ist, denn genau das ist ja Glauben, Vertrauen. Und schön finde ich in diesem Zusammenhang auch Henoch, der auch in diesem 11. Kapitel erwähnt wird und über den wir eigentlich gar nicht so viel wissen. Der kommt in 1. Mose 22 vor und da heißt es zweimal kurz hintereinander: Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott und ich finde dieses Wandeln aus der Luther-Übersetzung so schön, weil ich finde, es drückt aus, dass das was Intensives war, dass es was Beständiges war, dass es nicht nur mal so punktuell, oberflächlich, bei Bedarf irgendwie flüchtig war, so nach dem Motto, jetzt glaube ich mal kurz an Gott, weil jetzt brauche ich ihn, ich bin hier in irgendeiner Schwierigkeit und bitte hilf mir jetzt. Und dann verfliegt es wieder, sondern er war wirklich kontinuierlich dran. Er lebte in enger Gemeinschaft oder auch Verbindung mit Gott, wie das modernere Übersetzungen ausdrücken. Und dieses Wandeln mit Gott hat dann eben Auswirkungen. Es ist nicht nur, ich glaube so still für mich in meinem stillen Kämmerlein an Gott, sondern es heißt einfach mal, dass ich Gott auch gehorsam bin, dass ich in seinem Sinne handle, dass ich so versuche zu leben, wie Jesus es mir vorgelebt hat. Aber dann heißt es eben auch, dass ich mich wirklich herausrufen lasse, dass ich diesem Ruf Gottes folge, dass ich aus der Beziehung heraus lebe und dann mich im Bild gesprochen auch eben in dieses unbekannte Land wage, in das Gott mich ruft. Und das kann zu ungeahnten Höhenflügen und tollen Erfahrungen führen, aber auch zu ziemlich unangenehmen Situationen. Und auch da ist der Hebräerbrief ganz ehrlich. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Wer möchte das nicht erleben? Wer von euch hätte das gerne alles? Oh. Oder dann geht's weiter. Huch. Andere aber sind gemartert worden. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfellen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Irgendwie dann nicht mehr so schön. Das heißt also, dieses Leben im Glauben, darauf dürfen wir uns einstellen, beinhaltet einerseits absolut Wundererfahrungen, Siege, aber genauso kann es halt auch heißen, dass wir mal durch schwere Erfahrungen gehen, die wir dann aber auch genau wieder durch den Glauben durchstehen können. Und mir ist eine Erfahrung eingefallen, die ist jetzt wirklich alles andere als schwer, aber damals, als ich so 19, 20 war, da war sie wirklich schwer für mich. Ich habe nach dem Abi ein Praktikum in meiner Gemeinde gemacht und habe da in der WG gelebt. Und mit einer Freundin saß ich da immer wieder abends zusammen und eines Abends haben wir auch zusammen Lobpreis gemacht und wie man dann so in dem Alter ist, wir haben uns gepusht und wir haben gesagt, boah, wir wollen Wunder erleben. Wir wollen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Und wir hatten dann so ein paar neue Testamente zum Weitergeben und dann haben wir uns abends noch überlegt, so, wir gehen jetzt raus auf die Straße und da verkündigen wir jetzt Jesus und da werden wir diese neue Testamente weitergeben. Wir werden Wunder erleben. Und so sind wir dann losgestiefelt, total motiviert. Es war schon dunkel und München, Schwabing, also eigentlich eine belebte Gegend, aber wir sind da rumgelaufen. Kein Mensch war irgendwie auf der Straße. Keinem, dem wir da irgendwie so ein neues Testament geben hätten können. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ach, wir gehen jetzt da in die U-Bahn-Station. Da wird ja wohl irgendwie jemand sein. Also sind wir runter in die U-Bahn-Station und tatsächlich, da saß auch eine Frau auf einer Bank. Und wir haben uns dann erstmal so eine Bank weitergesetzt, weil wir mussten ja jetzt irgendwie doch unseren Mut zusammenkratzen. Und wie machen wir das jetzt und was sagen wir der? Also saßen wir da tuschelnd irgendwie auf dieser Bank und gleichzeitig haben wir immer die U-Bahn-Anzeige gesehen und haben gesehen, oh je, die U-Bahn, die kommt bald. Also wir müssen uns jetzt irgendwie mal zu Potte kommen, wenn wir das noch hinkriegen wollen, bevor die Frau dann einsteigt. Und dann irgendwie eine Minute oder so, bevor die U-Bahn dann eingefahren wäre, haben wir unseren Mut zusammengenommen und sind zu dieser Frau gegangen und haben irgendwie unser Sprüchlein aufgesagt. Und die Frau hat uns so eine totale Abfuhr erteilt. Also hat nur gemeint, ach so, ja, habt ihr deswegen jetzt die ganze Zeit getuschelt, wie ihr mir das jetzt hier irgendwie übergeben könnt? Also es war wirklich so, puff, unser ganzer Glaube, irgendwie wie so ein Luftballon ist die Luft entwichen und rausgegangen. Sie hat dieses Neue Testament auch nicht genommen. Und wir sind dann von dannen geschlichen, hatten dann auch kein Bedürfnis mehr, noch andere Leute zu irgendwas, da dieses Neue Testament zu geben. Und das Einzige, was wir uns dann noch heldenhaft getraut haben, war bei einer Pizzeria, wo das Fenster gekippt war, ein Neues Testament reinzuwerfen. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt erzählen, einen Monat später, da war diese Pizzeria, eine christliche Pizzeria, nein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht doch irgendwas draus passiert ist, aber so oder so, es geht eben manchmal auch darum, im Glauben einfach gehorsam zu sein und mutig auch Glaubensschritte zu gehen, mal loszulaufen, selbst wenn wir uns vielleicht manchmal auch verhören oder im Jugendlichen einfach ein bisschen drüber das Ziel hinausschießen und irgendwo im Nirvana landen. Und ich möchte den Rest der Zeit einfach noch ein bisschen mit euch drüber nachdenken, was uns dabei hilft, wirklich Glaubensschritte zu gehen und wie das immer mehr Teil von unserer DNA werden kann, sowohl als Einzelne als auch als Gemeinde. Denn wenn wir davon sprechen, dass Glaube die DNA einer Gemeinde ist, dann entsteht sie ja vor allem auch dadurch, dass jeder Einzelne von uns wirklich Glaube in seiner DNA trägt und wir das dann auch gemeinsam ausstrahlen. Aber wie kann jetzt dann der Glaube auch in dir wachsen, damit du Glaubensschritte gehen kannst? Und ich glaube, zunächst mal ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass Glaube ein Geschenk ist, um das wir auch immer wieder bitten dürfen. Und mir fällt in diesem Zusammenhang die Geschichte aus Markus 9 ein, wo eben der Vater eines besessenen Jungen zu Jesus kommt. Und die Jünger hatten zuerst versucht, den Geist auszutreiben, aber es nicht geschafft. Und Jesus unterhält sich dann mit diesem Vater und der sagt irgendwann, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Wir haben gerade schon auch in den Liedern im Lobpreis gesungen, wir glauben, dass Unmögliches möglich ist, dass Zeichen und Wunder geschehen können und gleichzeitig ist da vielleicht trotzdem auch ein Unglaube in uns. Und ich finde es so schön, dass wir das auch Jesus sagen dürfen. Da ist Glaube in mir, aber auch irgendwie Unglauben und wir dürfen ihn darum bitten, uns in unserem Unglauben zu helfen. Wir dürfen unseren wenigen Glauben zusammenkratzen und ihm Jesus hinhalten. Denn es ist ja am Ende nicht unser kleiner oder großer Glaube, der entscheidend ist, sondern unser großer Gott, auf den es ankommt, der Wunder tun kann, dem alle Macht und Autorität gegeben ist. Und er ist unser Fokus und nicht in allererster Linie das Problem oder die Größe unseres Glaubens. Und überhaupt kommen wir da auch wieder auf diesen Beziehungsaspekt des Glaubens zurück. Denn nur in einem vertrauensvollen Miteinander mit Jesus kann der Glaube überhaupt genährt werden und wachsen. Wir hatten es ja vorhin mit Henoch, der mit Gott wandelte. Und ich finde es ganz interessant, im Alten Testament, da gibt es nicht so dieses eine Wort für Glauben, was dann entsprechend übersetzt wird, sondern es wird mit verschiedenen Worten umschrieben. Und eines, was da ganz häufig vorkommt, nämlich 152 Mal im Alten Testament, ist Chasa. Und das kann man übersetzen mit sich bergen, Zuflucht oder Schutz suchen oder auch sich verlassen und Geborgenheit erleben. Also wer glaubt, der birgt sich, der sucht Zuflucht und Schutz. Und das finde ich so schön, weil das zeigt, dass Glaube dann entsteht, wenn wir regelmäßig bei Gott Zuflucht suchen. Dass wir diese Geborgenheit bei ihm erleben, als seine Kinder. Und auf diese Weise lernen wir ihn dann immer besser kennen und es gibt uns Sicherheit. Wir wissen, wie seine Stimme klingt und wir können diese Stimme hören und ihr dann auch vertrauensvoll folgen. Wir können dann auch mutige Schritte gehen. Und das ist dann das Dritte, dass wir eben einfach auch mal losgehen. Das gehört auch dazu, dass wir einfach mal machen, so wie ich damals mit meiner Freundin. Weil wenn wir nur immer in unserem stillen Kämmerlein sitzen und uns nicht herausfordern lassen, dann wird der Glaube auch nicht wachsen. Aber oft stattdessen, zumindest ist es bei mir so, da schauen wir vor allem auf die Fakten und wir analysieren dann und machen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Ich habe zwar persönlich keine große Ahnung von Wahrscheinlichkeitsrechnungen, aber ich überlege mir immer wieder bei so Situationen, ja, wie könnte jetzt, was könnte es da für verschiedene Ausgänge geben und welcher ist da vielleicht am wahrscheinlichsten? Aber wo sehe ich dann wirklich das, was noch nicht sichtbar ist? Und wo sehe ich Gottes Realität und mache mich dann auch eins mit ihr? Weil Gott, der weiß, was er tun will. Und die Frage ist, wo ich mich darauf einlasse. Und wo gehe ich dann auch einfach mal einen Schritt eben ins unbekannte Land? Wo verlasse ich meine Komfortzone? Wo wage ich was? Wo riskiere ich was? Wo lasse ich mich von meinem Glauben bestimmen und nicht von den Umständen? Vielleicht kannst du die Fragen einfach mal mitnehmen und überlegen auch, was da für dich dran ist. Weil wenn wir nur in den sicheren Gefilden bleiben, wo wir uns gemütlich eingerichtet haben, dann werden wir nicht erleben, wie der Glaube uns trägt, weil wir haben das ja dann auch gar nicht nötig. Wenn wir immer nur das Vertraute und Gleiche wiederholen, dann werden wir auch niemals neue Wege gehen. Und ich glaube, dass Gott für jeden heute Morgen einen Glaubensschritt hat, einen ganz individuellen, einen kleinen, einen großen, keine Ahnung. Vermutlich ja, ist er auch herausfordernd, weil sonst wäre es ja kein Glaubensschritt. Aber ich kann dich auch beruhigen, dass Jesus uns niemals überfordert. Er fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht und wir dürfen ihm da vertrauen. Und wo fordert Gott dich heraus, einen Glaubensschritt zu gehen? Vielleicht klopft er schon länger an, aber du schiebst es immer wieder weg. Vielleicht gibt es auch Themen in deinem Leben, wo du dich irgendwie mit abgefunden hast. Nee, da wird nichts mehr passieren. Vielleicht hast du ihm auch noch nie die Erlaubnis gegeben, dich überhaupt in ein neues Land führen zu dürfen. Lass Glauben in dir wecken. Und da kommt jetzt auch die Gemeinde ins Spiel. Weil der Glaube, der verbindet uns hier nicht nur alle und macht uns zu einer Familie, sondern in dieser Familie, da herrscht auch eine Atmosphäre des Glaubens, in der Glaube geweckt wird, in der wir uns gegenseitig anfeuern können und uns zu diesen verschiedenen Glaubensschritten ermutigen können, wo wir uns einander im Glauben stützen können, wo wir auch füreinander glauben können, wenn es jemand gerade selbst nicht kann. In Römer 1, Vers 12 heißt es so schön, dass wir uns mittrösten dürfen im Glauben. Und zwar schreibt da Paulus an die Römer, dass er sie bald besuchen kommen will und dass er sie in ihrem Glauben stärken will, aber dass er selbst hofft, auch in seinem Glauben gestärkt zu werden. Und das wird eben übersetzt mit diesem Mittrösten. Er will mitgetröstet werden im Glauben. Oder ihr erinnert euch sicher auch an die Geschichte, als ein paar Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen, ein Hausdach abdecken, weil sie anders nicht zu ihm kommen würden und ihn dann von oben her abseilen. Und da heißt es dann, als Jesus ihren Glauben sah. Das ist ja total spannend. Nicht als er den Glauben dieses Gelähmten sah, sondern als Jesus den Glauben von diesen Freunden sah. Und dann hat er eben die Sünden des Mannes vergeben und ihm im Anschluss auch geheilt. Das heißt, die Freunde, die haben das gesehen, was noch nicht ist. Und wir dürfen einander genauso dabei helfen, diese Dimension des Unsichtbaren und des Reiches Gottes wahrzunehmen und dann auch füreinander glauben, da, wo es vielleicht der Einzelne gerade nicht kann. Ich weiß, dass ich manche Schritte in meinem Leben nicht gegangen wäre, wenn ich nicht andere um mich herum gehabt hätte, die für mich geglaubt hätten, die mehr gesehen haben, als ich gerade gesehen habe, die mich da ermutigt und bestärkt haben. Na klar, die Schritte gehen, die musste ich dann trotzdem alleine, das konnte mir niemand abnehmen. Und auch das Risiko musste ich alleine tragen. Das haben nicht die Freunde unbedingt getragen. Aber die waren trotzdem da, sie waren um mich herum, sie haben mich angefeuert. Sie wären auch da gewesen, wenn es irgendwie nicht geklappt hätte. Zum Beispiel hatte ich solche Freunde in meinem Leben, als es für mich um die Frage ging, ob ich meine Vollzeitstelle reduziere, um dann zu 40% bei Doxadeo einzusteigen oder nicht. Und ich bin so dankbar, dass es diese Menschen in meinem Leben gibt. Und du kannst ja mal überlegen, hast du solche Menschen, die mit dir glauben, die dich anfeuern im Glauben? Und wenn nicht, dann such dir vielleicht eine Zweierschaft oder eine Gruppe hier in der Gemeinde, ja, wo ihr einfach wirklich gemeinsam glauben könnt. Wo sehen wir das, was Gott unter uns, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, aber auch hier in dieser Stadt, hier in Ostfildern tun will? Und wo feuern wir uns an, dem Glauben entsprechend zu handeln? Und ich wünsche mir, dass wirklich all unsere Zusammenkünfte, unsere Gottesdienste, unsere Gruppen von dieser Atmosphäre des Glaubens geprägt sind, wo Glauben geweckt wird in Einzelnen und gemeinsam und wo wir danach Ausschau halten können, das zu sehen, was Gott tun kann und will, weil er will tun. Er will handeln, er will wirken, er will sich offenbaren und wir dürfen da einfach mit ihm mitgehen. Und wir als Prisma und Doxadeo, wir haben uns ja gerade tatsächlich auch auf so eine Glaubensreise begeben. Wir sind losgegangen in unbekanntes Land oder um mit dem Bild, mit dem Schiffen zu sprechen, wir sind losgesegelt. Und ja, wir wissen noch nicht ganz sicher, wohin das führen wird. Wir wissen auch vielleicht noch nicht in allen Details, wie das genau überhaupt gehen wird. Und kann. Aber wir haben was wahrgenommen. Wir haben was gesehen, was noch nicht sichtbar ist. Und wir sind jetzt einfach mal losgegangen. Und ich will wirklich glauben, dass wir diese Win-Win-Win-Situation, wie wir gesagt haben, dass wir das erleben, wie das für Prisma, für Doxadeo und letztlich für das Reich Gottes wirklich eine Win-Situation ist. Und dass Gott wirklich so viel für uns hat, noch viel mehr, als wir uns das gerade vorstellen können und dass wir das erleben werden. Lasst uns wirklich den Glauben und die Vision haben, dass Gott etwas mit und durch uns in dieser Stadt und in dieser Region bewegen möchte. Dass Gott auch Versöhnung und Heilung bringen möchte für das, was zerbrochen ist, dass er wieder aufbauen möchte. Er kann das tun. Und wie toll wäre es, wenn jeder Einzelne von uns in seinem Kontext, da wo Gott ihn hingestellt hat als Stadtgestalter, wenn er so viele Hammergeschichten erlebt, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir diese ganzen Zeugnisse unterbringen können. Ich weiß, ihr habt manchmal so Zeugnisgottesdienste, was ich auch total schön finde. Und wie wäre es, wenn die einfach nicht enden, weil immer noch eine Hammergeschichte und noch ein Wunderbericht und so weiter käme? Das wäre doch super. Lasst uns wirklich das sehen, was noch nicht ist, nämlich das Reich Gottes. Und deshalb neue Wege gehen, auch in unbekanntes Land. Jeder Einzelne persönlich, aber auch in unseren Diensten, unseren Gruppen. Lasst uns unsere Komfortzone verlassen, aber auch etwas wagen. Lasst uns wirklich Erwartung haben. Und ich möchte dich heute einladen, deinen Fokus wirklich ganz neu auf Gott auszurichten. Auf diesen Gott, dem nichts unmöglich ist. Und auf ihn zu schauen, auf das, was er ist und was er tun kann. Und dich neu darauf einzulassen, weil natürlich ist das nicht leicht, aber immer wieder diese Dimension des Nichtsichtbaren mit einzubeziehen, dass es die gibt, dass du damit rechnest und dass du entsprechend auch handelst. Und vielleicht ist es heute Morgen für dich dran, das einfach auch einzuüben, so mit Gott zu wandeln in der Beziehung, so wie Henoch, beständig, zu ihm vielleicht das erste Mal überhaupt Ja zu sagen und dann loszugehen. Vielleicht gibt es auch was, was du tun solltest, obwohl alle Menschen um dich herum sagen, du bist ein bisschen verrückt, so wie das bei Noah war, als er die Arche baute. Vielleicht sollst du auch irgendwohin losgehen und du weißt noch nicht ganz genau, wohin der Weg dich führt und was dieses unbekannte Land ist, so wie Abraham. Und vielleicht dürfen wir das an der einen oder anderen Stelle auch zusammentun, dass wir wirklich füreinander glauben und ein Wunder erleben, so wie das die Gelähmten für ihren Freund erlebt haben. Und wenn wir jetzt nochmal in eine Zeit des Lobpreises geben am Ende, ja, da will ich dich einladen, dass du einfach Gott deinen Glauben hinhältst. Das, was da ist, das wenige oder auch viele. Vielleicht kannst du Gott zum ersten Mal sagen, dass du ihm Glauben schenken willst, dass du ihm vertrauen willst. Zu ihm Ja sagen. Vielleicht willst du Gott auch deinen Unglauben hinhalten, so wie dieses dieser Vater getan hat. Sagen, ich glaube, hilf du meinem Unglauben. Oder eben einen Glaubensschritt gehen. Und wenn du möchtest, ihr habt ja hinten das Angebot, auch für euch beten zu lassen, dann nutzt es und lass für dich beten, dass du eben nicht nur alleine glaubst, sondern dass wirklich jemand mit dir mitglaubt, für dich glaubt, da, wo du es selbst nicht kannst und dich anfeuern kann. Lass uns wirklich Glaubensschritte gehen. Jeder für sich, aber auch hier in dieser Gemeinde und auch als zwei Gemeinden, die jetzt miteinander unterwegs sind. Lasst uns Wunder und echte Durchbrüche erwarten. Ich will noch beten. Gott, ja, ich danke dir dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Dass dein Reich hier ist, mitten unter uns. Und dass es so viel gibt, was wir noch nicht sehen, aber was du tun kannst und willst und wo du jetzt schon am Wirken bist. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen ansprichst. Dass du ihm zeigst, was sein kleiner oder auch großer Glaubensschritt sein kann. Und dass wir uns einfach trauen, an deiner Hand in dieses unbekannte Land zu gehen. An deiner Hand, ja, zu schauen und zu sehen, was einfach alles noch möglich ist. Danke, dass du der Gott bist, der Wunder tut. Und lass uns wirklich auch gemeinsam wirklich auch zu einem Ort werden, der Glaube ausstrahlt, wo Glaube greifbar ist, wo wir nicht die Probleme, die Herausforderungen sehen, sondern die Möglichkeiten. Ja, Jesus, wirke du heute Morgen. Amen.